Wir haben schon von Heinrich gehört, es gibt Momente im Leben, wo man das Wort von Jesus am liebsten so laut verkündigen würde, dass einfach ein jeder das hören könnte. Dann, wenn ein Mensch sowas hört, er musste sich doch bekehren, zumindest denken wir doch alle so. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo uns das nicht ganz so gut geht, wo wir nicht ganz so jubelt vorangehen und nicht so laut vor uns singen würden, sondern es gibt Momente, wo wir so durch Wüstenzeiten gehen. Wir sind nicht immer auf einer Oase, sondern wir kommen doch ab und zu eine Wüstenzeit rein. Genauso ging es diesem David, von dem wir jetzt so viele Lobverse gehört haben, dem Psalmist David. Und ich möchte 9 Verse aus einem Psalm lesen und dann kurz darauf eingehen. Wir lesen den Psalm 63, die ersten 9 Verse. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in eine dürre, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute in Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang und deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lob dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinen Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter den Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Ich wollte aus diesem Psalm nehmen, wie David eigentlich aus einer sehr schweren Situation doch noch einmal zum Lob kommt. Wir müssen uns vorstellen, David ist jetzt in der Wüste mit einem ganz kleinen Teil Israels. Er ist in der Wüste und er ist geflohen von seinem Sohn Absalom. Höchstwahrscheinlich von Absalom, es ist nicht ganz klar, aber nach dem Vers 12, dass er sagt zu sich selber, David, der König wird sich des Herrn freuen, ist es wahrscheinlich zu seiner Königszeit, wo er von Absalom flieht und in der Wüste ist. Wenn wir das lesen, wie er in der Wüste geflohen ist, da wissen wir, er geht barfuß mit einem verdeckten Haupt und weinend. So geht das ganze Volk, die starken Männer Israels, gehen weinend in die Wüste und fliehen von Absalom. Und hier in dieser Wüste, wo David eigentlich Gott gar nicht verstehen kann. Er weiß gar nicht, was da ist. Aber eins müssen wir von David sagen, David wusste, dass diese Zeiten auch von Gott sind. Denn wo dieser Nachkommen von Saul ihm flucht und ihm mit Staub bewerft, Steine ihm hinterherwirft, da sagt David zu seinen Knechten, lass ihm das tun. Wenn es vom Herrn ist, dann lass ihm das tun. Er kann mich ruhig fluchen. In dieser Situation steht David und ihm ist das bewusst, dass er nicht mehr in Israel ist, nicht in Jerusalem ist, sondern er ist in der Wüste. Und dann, was von David so sehr gut hier ist, David erkennt die Situation und er betet sofort zu Gott. Was mir hier nicht aufgefallen ist, dass David sagt, wenn du mir den Sohn Absalom nicht gegeben hättest, wenn diese Feindschaft in meiner Familie nicht in Brand wäre, die schon so lange geht, wenn das und das nicht wäre, Herr, da würde ich jetzt in Israel sitzen, in Jerusalem, und ich würde regieren, ich würde dich loben, ich würde in dein Heiligtum reingehen. Das alles lesen wir von David hier nicht. David besinnt sich und sagt auf einmal, O Gott. Und das kommt mit sehr viel Emotionen wahrscheinlich und viel Gefühl raus. Du bist mein Gott. Ich weiß nicht, ob du oder ich, ob wir uns immer in diesen Situationen, wo wir nicht gerade diesen Jubel haben, sondern wo wir verdeckt sind, wo wir weinend gehen, barfuß durchs Leben, dass wir immer wieder dieses zu uns sagen können oder auch wieder uns in Erinnerung rufen. Oh Gott, du bist mein Gott. David ist sich dessen ganz bewusst. Gott ist sein Gott. Gott steht ihm bei. Gott hilft ihm. Und es ist sein persönlicher Gott. Es ist nicht irgendein Gott, der Menschen hilft. Es ist nicht irgendein Gott, der irgendwann mal für Sünder gestorben ist. Es ist nicht irgendein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nein, David sagt, Gott, du bist mein Gott. Wie viel mehr könnten wir das, wie wir schon gehört haben, die wir Kinder Gottes des Neuen Testaments sind, sagen, wo Jesus uns Gott auch so nahe gebracht hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir Frieden haben können. Wie viel mehr können wir das sagen? Und dann wünsche ich immer, auch heute ganz besonders, an jedem von uns, dass in den Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, dass wir nicht rund um uns schauen, rund um uns und suchen, wer konnte an meinem Unglück Schuld haben? Wem könnte ich jetzt die Schuld zuschieben, damit ich das nicht auf mich lenken muss? Nein, der Psalmist David sagt, oh Gott, du bist mein Gott. Frühe, sagt er, frühe, in der Frühe des Morgens, da suche ich dich schon. Man könnte dieses Wort von Hebräisch auch anders übersetzen und sagen, mein Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Ich suche dich sorgfältig. Mit allem Fleiß, mit alles, was ich habe, suche ich dich. Meine Frage an mich war, wo ich das las, was suche ich, wenn es mir schlecht geht? Welchen Ausweg suche ich? David wusste ganz genau, wem er zu suchen hat. Und er sagt, die Gemeinschaft mit dir, das bedeutet mir alles. Und ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich suche dich. Ich kann dich jetzt nicht verstehen. Ich schreie, du bist mein Gott und ich suche dich. Ich kann es nicht verstehen, ich kann die Situation nicht verstehen. Aber ich weiß eins, die Gemeinschaft mit dir ist mir wichtig. Und gerade das ist in Wüstenzeiten unseres geistigen Lebens sehr wichtig. Einmal, dass wir wissen, dass Gott mein Gott ist. Jesus Christus ist mein Jesus. Er ist für meine Sünde gestorben. Er steht hinter mich. Und dass wir Gemeinschaft mit ihm suchen. Wenn wir diese beiden Dinge im Leben dann machen werden, dann werden wir es sehen, dass Gott uns hilft. Weiter bekennt David seinem Gott und sagt, meine Seele dürstet nach dir. Und hier verspürt David einen Durst. Ich weiß nicht, ob wir diesen ganz normalen leiblichen Durst oft haben müssen. Weil sogar wenn wir unterwegs sind, dann gucken wir, wenn noch 2 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle, ich habe gerade Durst, ich bleibe mal stehen, kaufe mir eine Flasche Wasser, trinke ein bisschen. So war es bei David nicht. David war in der Wüste. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon diese 2 Esel bekommen hat mit einem Schlauch Wein und Brote und Rosinenkuchen. Aber er war in der Wüste. Da gab es keine Stelle, wo man Wasser kaufen oder Wasser nehmen konnte. Und David kann das so richtig nachvollziehen, seinen leiblichen Durst. Und er sagt, Herr, das empfinde ich für dich. Genauso, wenn ein Mensch, der ausgedürstet ist, nach Wasser kommt und nicht genug davon bekommen kann. Ich kann mir erinnern, wo ich noch auf dem Feld gearbeitet habe, da drüben auf dem Mähdrescher. Und wenn der Wasserfahrer 2-mal vorbeigefahren bin und ich gerade in der Mitte des Feldes war und ich ihn nicht erreicht habe, wenn er dann irgendwann mal zu erreichen war, dann hat man sich an dieses Stückchen Rohr so festgesaugt, dass man Wasser kriegte, dass man irgendwann mal Nässe in sich reinkriegte. Man konnte nicht genug davon haben. Und genau das sagt David hier. Mein Gott, ich kann nicht genug von dir haben. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Durst nach dir. Ich kann nicht genug von dir haben. Und nach diesem, wo er dieses Gott wehgeklagt hat, erinnert er sich an eine Sache. Er erinnert sich, er war mal ein Heiligtum und hat die Herrlichkeit und die Kraft Gottes gesehen. Und jetzt sagt der Herr, das möchte ich schauen. Das Interessante ist, dass David hier nach wie vor in der Wüste ist. David ist nach wie vor vielleicht auch barfuß. Er wird nach wie vor mit dem Staub beworfen. Aber hier, wo er sagt, ich will deine Majestät, deine Herrlichkeit, deine Größe, die will ich wieder sehen, wie ich die damals gesehen habe, wo ich in dein Heiligtum war. Denn gerade in den Zeiten der Dürre, da ist es uns sehr oft nicht bewusst, die Kraft, die Herrlichkeit, die Majestät, die Pracht Gottes. Uns ist die nicht bewusst. Wir sind da beschäftigt mit dem Problem, das wir da gerade haben. Und hier sagt David, Gott, zeige mir die Kraft. Lass mir die noch einmal sehen, deine Kraft, damit ich diese Kraft wieder verspüre. Denn ich kann dich nicht verstehen. Als treuer Diener, als ein Mann nach dem Herzen Gottes, muss fliehen vor seinem Sohn, der ihm sein Königthron streitig macht, damit er am Leben bleibt, damit er nicht getötet wird. Wir haben vielleicht auch sonst in unseren guten Zeiten nur ein blasser Schimmer von der Herrlichkeit und von der Kraft Gottes. Wir können es uns nicht mal vorstellen, wenn das heißt, wenn Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn Gott sagt, das Wasser teile sich von der Feste und es teilt sich. Man kann sich das schlecht vorstellen. Ich habe nur vor kurzem gelesen, dass von unserem Auge eine Nerv zum Gehirn geht, die ist circa 2 Millimeter, nicht ganz 2 Millimeter dick. Durch diese Nerv fließen über 1 Million Kontakte, Drähte, die gut isoliert sind voneinander, die die Impulse hin und her tragen. Davon können alle Elektriker, alle könnten davon träumen, das gibt es nicht. Das gibt es bei Gott. So hat Gott uns geschaffen. Und an diese Größe erinnert David sich und sagt, Herr, ich möchte das noch einmal sehen. Ich habe das in deinem Heiligtum gesehen, als ich in Jerusalem war. Können wir uns in diese Zeiten an diesen großen Gott erinnern? Überlegen wir nur, der Gott, der das alles geschaffen hat, nicht nur dieser eine Nerv, der von Augapfel zu unserem Verstand geht. Wir als Mensch, das ganze Universum und alles, was wir nicht mal begreifen können mit unserem Verstand, mit unserer Sicht, das hat er geschaffen. Und heute Morgen, wo ich und du vor einem Spiegel standen, da hat er unser Haarausfall überwacht. Einen jeden von uns. Das ist unser Gott. Als ich darüber nachdachte, da ging es mir so, wie Heinrich sagt, ich musste einfach stehen bleiben. Ich konnte nicht weiter lesen. Und zu diesem Gott darfst du auch in dieser Situation beten und sagen, O Gott, du bist mein Gott. Noch viel mehr, wir dürfen sagen, durch Jesus Christus, aber lieber Vater. Wollen wir uns das erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt? So ein Gott mit dieser Macht, mit dieser Herrlichkeit, mit der Majestät, die kein Mensch verstehen kann mit seinem Verstand, der erlaubt uns das, dass wir ihm anrufen und sagen, Gott, du bist mein Gott, du bist mein lieber Vater. Als David das sich vor Augen geführt hat, dann merken wir auf einmal, wenn es doch vielleicht ganz zackhaft bei ihm kommt und er vergleicht auf einmal Gottes Gnade mit seinem Leben, er war sich wahrscheinlich seines Lebens noch nicht gewiss da in der Wüste. Er vergleicht das und sagt, aber Gott, deine Gnade ist doch viel besser als das Leben. Und ich und meine Lippen, sagt er, die sollen dich preisen. Das kommt irgendwie zaghaft rüber und auf einmal gewinnt er so eine Zuversicht. Und das lesen wir weiterhin, dass er sagt, so will ich dich loben mein Leben lang. Und dann legt er noch eins drauf und sagt, und in deinem Namen meine Hände aufheben. Und wenn immer, sagt er, meine Hände sich aufheben, ob zum Gebet oder zu der Arbeit. Herr, das soll in deinem Namen sein. Das, was ich tun werde, das werde ich in deinem Namen tun. Und dann kommt seine Zuversicht und David sagt, meine Seele wird satt, wie vom Fett und Mark. Und hier, wie er die Stärke Gottes und die Kraft Gottes wieder vor Augen hatte, sagt er mit voller Zuversicht und sagt, meine Seele wird satt werden. Und ich werde dich loben, ich werde dich preisen, so oft ich an dich denke. Und wenn ich auch auf meinem Lager nachdenke und nachsinne über dich. Der weite Vers seiner Zuversicht sagt, du bist meine Hilfe geworden. Ich will jubel unter den Schatten deiner Flügel. An dir hängt sich meine Seele. Dir hänge ich mich an. Du bist mein Gott. Ich weiß nicht, was mir trifft in dieser Woche. Auch ich weiß es nicht, was dir zustoßen wird in dieser Woche. Aber wenn wir das uns vor Augen haben werden, dass wie unser Gott ist und dass seine Gnade besser ist als unser Leben und dass er unsere Zuversicht ist und dass unsere Seele nicht ewig dürsten wird, sondern sie wird satt werden wie vom Fett und von Mark. Er nimmt hier ganz bestimmt zwei Nahrungsmittel, die sehr, ich sage mal, kalorienreich sind. So wird meine Seele gesättigt werden, sagt er. Und er wird uns zu Hilfe werden. Und das wünsche ich einem jeden von uns in dieser Woche. Lasst uns aufstehen und wer noch beten möchte, darf beten.